Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Idee an sich, um das einmalig zu machen, das war ja das Jubiläum der UEFA, hätte ich gesagt, okay, bei den Standorten, ja, war ich nicht so einverstanden, im Speziellen mit Baku. Und deswegen muss man im Endeffekt sagen, ich glaube, viele Fans werden diese Europameisterschaft nicht im positiven Erinnerung behalten. Es waren einige tolle Spiele dabei, aber ich habe es zum Beispiel auch, bei dem Deutschland-England-Spiel, das war mit die beste Stimmung, die ich erlebt habe. Natürlich alles gegen Deutschland, es war einfach laut und fanatisch. Ich fand es trotzdem faszinierend.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Das war sie also, die Fußball-Europameisterschaft ist zu Ende gegangen. Italien ist der neue Europameister, hat sich im Elfmeterschießen gegen England durchsetzen können. Klar, was auch sonst, ne? England und Elfmeterschießen. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Mir tun so ein bisschen die Jungspunde leid, die da verschossen haben. Jadon Sancho, Saka und Marcus Rashford, die da die Verantwortung übernommen haben, übernehmen mussten. Wo waren die älteren Spieler? Die sich da nicht getraut haben und dann leider auch sofort den Shitstorm in den sozialen Medien bekamen. Auch weil sie dunkelhäutige Spieler waren. Auch da kam sofort der Rassismus wieder mit rein. Sehr, sehr schade. Ein trauriger Abschluss einer vielleicht insgesamt irgendwie traurigen Europameisterschaft, die, so mein Eindruck, durchgeknüppelt wurde, weil sie ursprünglich mal geplant war vor Jahren. Diese Idee 60 Jahre UEFA und ein einheitliches Europa mit diesen Rundreisen, ja, fand ich damals gut, als Michel Platini diese Idee auf den Tisch brachte. Ja, fand ich gut. Aber natürlich Jahre später, man muss ja sagen Jahrzehnte später, nicht mehr umsetzbar. Das Thema Klimawandel ist extrem groß geworden. Keiner kann mehr verstehen, warum man da hin und her fliegen muss von Rom nach Baku, Aserbaidschan und wieder zurück. Das hat nämlich die Schweizer Nationalmannschaft machen müssen für 90 Minuten Fußball. Warum müssen Menschen in diesen Corona-Zeiten mit 60.000 ins Stadion gehen? Warum kann man das nicht limitieren? Klar, die Antwort ist einfach: Es geht ums Geld verdienen und die UEFA hat ihr Geld wieder mit diesem Turnier verdienen können. Mein Gast heute ist Daniel Barthold. Den kennt ihr vielleicht schon aus einer älteren Ausgabe. Er ist nämlich ein Groundhopper, der quer durch die Welt fliegt. Ja, sicher, da sind wir schon wieder bei vielleicht der Belastung des Klimas. Aber ich sage da mal freundlicher, quer durch die Welt reist, um seine Spiele zu sehen, um diese Eindrücke aus aller Welt mitzunehmen. Er lebt in London beruflich bedingt, ist er schon seit vielen, vielen Jahren dort und hat 4 Spiele bei der Europameisterschaft in Wembley sehen können. Und mit ihm habe ich über dieses Turnier gesprochen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ralf Bosse, seit 29 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für das Sportradio Deutschland und bin seit langer Zeit mit Bosses Bundesliga-Blog auf den Plattformen dieser Welt vertreten. Jetzt das Gespräch mit Daniel Barthold, Groundhopper, der in London 4 Spiele gesehen hat, auch das Finale, England gegen Italien und seine Eindrücke über diese Europameisterschaft, seine persönlichen Eindrücke mit euch hier teilen wird. Daniel Barthold darf ich begrüßen. Wer Abonnent ist von Bosses Bundesliga-Blog oder immer wieder mal reinhört, der kennt ihn bereits, denn wir beide haben mal etwas über dein, ja, ich muss schon sagen, Beruf, es ist kein Hobby mehr, Groundhopping gemacht. Und jetzt ist die Europameisterschaft vorbei. Du wohnst und lebst in London und bei dir haben die meisten Spieler eigentlich stattgefunden in London. Bist du wieder in den Stadien rumgehoppt? Warst du beim Endspiel mit dabei im Wembley Stadion?
Ja, erstmal schönen guten Tag aus London. Schön wieder dabei zu sein. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich die Europameisterschaft stark umplanen musste. Die Hörer, die sich vielleicht noch, oder Hörer und Hörerinnen, die sich noch erinnern können, ich hatte ja ursprünglich geplant, in München ein Spiel zu sehen oder nach Budapest weiterzufahren, um die neue Puskás Arena zu sehen. Das muss ich dann Corona-bedingt leider absagen, weil ja in England dann mit der Delta-Variante doch einiges etwas schwieriger wurde, was das Reisen betrifft. Und habe dann quasi alles gecancelt und mir dann stattdessen ein Ticket gesichert für Deutschland-England hier in Wembley. Und dann die beiden Halbfinalspiele und dann eben gestern das Finale. Also ich habe das dann alles nochmal relativ kurzfristig umgeändert, habe dann circa 3, 4 Stunden auf der Webseite der UEFA versucht, Tickets zu bekommen, hat dann auch geklappt. Glücklicherweise durch den Wohnsitz, den ich hier habe, und war gestern tatsächlich im Stadion und war ein langer Tag für mich. Also nicht nur das Finale der Europameisterschaft, weil ich zuvor dann auch noch in Wimbledon war und Novak Djokovic gesehen habe. Also quasi wie es Tom Cruise auch gemacht hat. Der war ja gestern auch in Wimbledon und ist dann kurz nach Ende des Spiels direkt nach Wembley weitergefahren. So habe ich es ungefähr auch gemacht. Wahrscheinlich ist er dann privat mit dem Auto gefahren. Ich habe die U-Bahn genommen, aber wir hatten den ähnlichen Tagesablauf. War also sehr sportlich gestern und ja, so ein bisschen auch ein Highlight.
Ob Tom Cruise auch 4 Stunden auf der Seite der UEFA unterwegs war, um sich ein Ticket zu holen, glaube ich auch nicht. Aber das spricht ja
Nee.
wieder für dich, wie positiv verrückt du da bist. Und warst also im Stadion. Wir haben es natürlich nur am Fernseher verfolgen können, hatten den Eindruck, die Stimmung war gut, war klasse, war besser als gegen Dänemark, denn die Nationalhymne von Italien ist am Anfang ein bisschen ausgebuht worden, hat hier den Eindruck niedergepfiffen. Das hat sich dann gelegt. Wie hast du es im Stadion empfunden? War es denn doch eine, ja, gewisse zurückhaltende, ja, Neutralität kann nicht sein, weil so viele Engländer dabei waren. Oder Sportsmanship hat man ja auch gerne mal gesagt. War das ein bisschen fairer?
Ja, das kann man schon sagen. Ich kann das ganz gut vergleichen, weil ich ja jetzt die 3 Spiele sozusagen gesehen habe von England in den K.O.-Spielen in London. Das heißt, das Deutschlandspiel, das Dänemarkspiel und das Italienspiel. Da, was das Sportsmanship angeht, war das Deutschlandspiel dann doch das Schlimmste. Also jeder weiß ja, wie das für die Engländer ist, wenn sie gegen Deutschland spielen. Das ist ja eine Rivalität, die hier weitaus größer ist als jetzt umgekehrt. Wir als Deutsche, wenn wir gegen England gewinnen, geht es ja erstmal darum, in die nächste Runde zu kommen. Für die Engländer ist das ja eine Riesengeschichte. Erstmal aufgrund der K.O.-Spiele in der Vergangenheit, die England gegen Deutschland verloren hat, ob das jetzt Elfmeterschießen war oder 2010 dieses 1:4 mit dem Lampard-Tor noch. Und dann kommt natürlich hin und wieder auch nochmal die alten Weltkriegsgeschichten raus. Es ist zwar ein bisschen weniger geworden, die Zeitungen hier haben sich etwas zurückgehalten, aber man merkt es ja doch. Also ich kann mich erinnern, beim Spiel gegen Deutschland, als ich in Richtung U-Bahn gefahren bin, da hat es schon in der Luft so ein bisschen geknistert. Also das war schon ziemlicher Fanatismus und jetzt endlich mal gegen Deutschland gewinnen. Und die Nationalhymne, das war dann schon, also das Ausbuhen war schon, das waren dann schon 40, 50.000 vielleicht, also das war das ganze Stadion. Gegen Dänemark ist es dann ein bisschen zurückgegangen, auch wenn es da nicht so fair war. Und wie du sagst, gestern war es ein bisschen anders. Natürlich, weil die Kritik auch ein bisschen größer wurde, dass man die Nationalhymne einfach nicht ausbuht. Wenn man jetzt den Gegner beim Ballbesitz ausbuht in so einem Finale, wo es für England nach 55 Jahren um vieles geht, das muss man noch ein bisschen akzeptieren. Aber man hat auch gemerkt, dass die Engländer und die englischen Fans gestern natürlich auch so die ersten Zweifel hatten, wird das wirklich was? Die haben ein bisschen Angst gehabt, wieder ein Finale verlieren oder wieder ein großes, wichtiges Spiel zu verlieren. Und deswegen war es gestern so ein bisschen auch von Nervosität geprägt. Als dann das erste Tor fiel, nach 2 Minuten ist das Stadion natürlich komplett explodiert. Das war wieder geniale Atmosphäre. Aber man hat gestern doch so die ersten Zweifel gemerkt. Und gerade in der zweiten Halbzeit, die Italiener da immer stärker worden, auch was Ballbesitz anging, sich auch Chancen kreiert haben. Und dann natürlich jetzt der klassische Fall vom Elfmeterschießen. Also ich habe jetzt heute Morgen schon mal die Zeitung so ein bisschen durchgeblättert und das ist natürlich jetzt wieder absolut herzgebrochen der englischen Fans, wieder im Elfmeterschießen verloren. Und jetzt natürlich auch, Deutschland war ja immer so der Angstgegner. Wenn man jetzt mal in die Statistik guckt, ist ja Italien fast noch schlimmer. Ich glaube, das war jetzt das 5. Spiel bei einem großen Turnier und die 5. Niederlage. Also Italien ist auch so ein bisschen Angstgegner geworden von England und natürlich ist jetzt hier so ein bisschen, ja, die Trauer ist da. Man war natürlich stolz auf die Mannschaft. Ist ja auch, muss man auch fairerweise sagen, eine der besten englischen Mannschaften, die es überhaupt gab. Eine sehr talentierte Truppe. Aber die Enttäuschung ist natürlich heute riesengroß. Das merkt man natürlich. Ist relativ ruhig hier heute.
Für mich war es sehr überraschend, dass man die jungen Spieler hat schießen lassen. Man hat sich ja sogar noch eingewechselt. Gareth Southgate hat ja nach hinten heraus nochmal mit Marcus Rashford und Jadon Sancho 2 junge Spieler gebracht, wissend, die werden jetzt in den letzten Sekunden nichts mehr reißen. Die kamen ganz offensichtlich nur für das Elfmeterschießen. Werden dort Vorwürfe gemacht? Ich habe hier zumindest in Deutschland mitbekommen, dass es sogar ja Anfeindungen gab gegen die dann auch noch durch die Bank dunkelhäutigen Schützen, die alle 3 verschossen haben. Saka ist ja auch dunkelhäutig. Hast du das da in London mitbekommen? Geht es jetzt schon Richtung Rassismus? Geht es nicht mehr Richtung Sport?
Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Also Gareth Southgate hat gerade eben noch eine Pressekonferenz, also gestern natürlich gesprochen und jetzt gerade eben war eine Pressekonferenz, da wurde das natürlich angesprochen, das wurde natürlich auch harsch kritisiert, ne? Das sind dann immer diese, es ist eine Minderheit, aber wie gesagt, auf Social Media ist das in England auch eine Riesengeschichte. Social Media ist in England noch ein Tick größer als in Deutschland. Da wird alle paar Minuten was getweetet und kommentiert. Und dass das jetzt wieder passiert ist, ist natürlich ein Problem hier auch in England. Also es ist ein weltweites Problem, aber gerade was so Rassismus in Social Media Kanälen angeht, ist das hier ein Problem. Das ist definitiv hier angesprochen worden und auch von Gareth Southgate harsch kritisiert worden. Was diese Elfmeter-Geschichte angeht, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was jetzt stimmt. Also es wurde ja erst gesagt, dass die Spieler Grealish und auch, wer war der zweite, das war noch ein zweiter Spieler, dass sie nicht schießen wollten. Das stimmt auf gar keinen Fall, weil Grealish gerade jetzt auch in den Medien gesagt hat, er wollte schießen. Und Southgate gesagt hat, dass die Spieler Saka, Rashford und Sancho beim Training, beim Elfmeterschießen-Training so gut waren, dass das so gut aussah. Wenn das stimmt, da muss ich mich aber schon fragen, er weiß schon, wenn 19-Jähriger auf dem Trainingsplatz einen Elfmeter schießt, ist das schon was anderes, wenn er 55 Jahre Herzschmerz des englischen Fußballs auf den Schultern trägt und diesen Elfmeter schießen muss. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Also da waren sicherlich genügend Spieler noch auf dem Feld, die hätten früher schießen sollen. Das wird natürlich jetzt hier heiß diskutiert und das ist natürlich auch, was die Kritik an Southgate angeht, schon da. Er ist natürlich ein gutes Standing hier. Er hat jetzt die Mannschaft weit nach vorne gebracht. Ist auch so ein Trainer, der mit der Presse hier gut umgehen kann. Ist ja bekannt, dass die englische Presse, was die Nationalmannschaft angeht, weltweit am schlimmsten ist. Also da fallen mir jetzt keine anderen Nationen ein, wo das so schlimm ist wie hier. Und er macht das ganz gut mit den Medien hier. Und aber diese Elfmeter-Geschichte, das wird jetzt hier heiß diskutiert, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum er das dem 19-Jährigen so angetan hat. Wie gesagt, wenn das im Training funktioniert, heißt das noch nicht, dass das vor 60.000, 70.000 bei einem EM-Finale funktionieren muss. Ja, da wird sicherlich noch heiß diskutiert, vielleicht kommt da noch mal ein Kommentar, aber ich habe es auch nicht so ganz verstanden, die Reihenfolge.
Ich hätte auch jetzt die älteren Spieler erwartet, die einfach dann die Verantwortung übernehmen müssen, die dann auch mit einem möglichen Fehlschuss wahrscheinlich besser umgehen können als ein 19-Jähriger, der jetzt die volle Breitseite abbekommt. Aber es ist ja auch wieder kurios. Man hat in England ja offensichtlich ein halbes Jahr lang Elfmeterschießen geübt, weil man wusste, das kann passieren, es wird wieder soweit sein und wir müssen es diesmal auch schaffen, im Elfmeterschießen unseren Gegner zu bezwingen. Ein halbes Jahr, zum einen die Frage an dich, du wirst es vor Ort verfolgt haben, stimmt es? Und zum anderen, es hat wieder nichts gebracht. Ist das so ein Schicksalsding von Englands Nationalteam? Kommt zum Elfmeterschießen, hat der Fußballgott entschieden, ihr werdet das Ding nie gewinnen, egal wann?
Ja, also ob die 6 Monate Elfmeterschießen geübt haben oder das irgendwie so intensiviert haben, das glaube ich eher nicht. Also da ist Southgate auch, der hat auch ein sehr gutes Trainerteam. Das wäre dann zu viel. Aber man muss natürlich überlegen, auf der einen Seite das Trauma, was England hat, was Elfmeterschießen angeht, absolut. Und das ist jetzt nochmal das nächste Kapitel. Man hat ja jetzt auch bei dieser EM gesagt, das sind alles junge Spieler, die waren teilweise bei der EM 96 noch gar nicht geboren, die können da ganz frisch ran. Die haben natürlich jetzt ihre eigene Geschichte schon wieder, wo das Herz gebrochen ist. Also es geht quasi weiter. Und da muss man ja überlegen, dass Gareth Southgate der Spieler war, der 96 den Elfmeter verschossen hat. Das heißt, der hat auch so ein Trauma. Das heißt, der wird sicherlich irgendwie sich seine Gedanken gemacht haben bei dieser EM, wie machen wir das mit Elfmeterschießen, ob er es dann 6 Monate lang durchgetrainiert hat, weiß ich nicht, kann sein, aber er hat bestimmt nicht die Betonung darauf gelegt. Ich meine, er hat eine talentierte Mannschaft, er hat auch vieles richtig gemacht, das muss man auch dazu sagen, das war schon eine starke EM, sie haben im Halbfinale ein bisschen Glück gehabt, vielleicht auch hier und da mit den Gegnern ein bisschen Glück gehabt. Ich meine, Viertelfinale Ukraine ist jetzt auch nicht der Normalfall, gegen die spielen wir vielleicht eher in der Vorrunde. Aber man muss natürlich wirklich sagen, dass dieses Elfmeterschießen und dieses Trauma jetzt weitergeht. Man hat wirklich gehofft, man hat jetzt Deutschland mal geschlagen in einem K.O.-Spiel, hätte dann Italien auch mal schlagen können und dann im Elfmeterschießen, dann hätte man die ganzen alten Traumata so ein bisschen ad acta gelegt. Und jetzt haben quasi diese junge Generation hat jetzt ihr eigenes Trauma schon. Und wie du sagst, ich sehe es eigentlich auch so. Also ich habe zu Kollegen hier gesagt, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, auch mit Engländern, und habe zu denen gesagt, now or never. Also wenn ihr das Ding dieses Mal nicht gewinnt, wo ihr jetzt auch so ein bisschen Glück gehabt habt mit dieser Geschichte mit Sterling im Halbfinale, was ja nun kein Elfmeter war, mit dem Heimrecht, dass ihr jetzt Halbfinale, Finale in Wembley habt, 6 von 7 Spielen waren in Wembley. Also wenn er es jetzt nicht reißt, dann weiß ich nicht, ob es überhaupt nochmal hinkriegt. Klar, in anderthalb Jahren ist die Mannschaft noch ein Tick älter in Katar. Sicherlich haben sie eine Chance. Sie sind jetzt vielleicht die Top 3, 4, Top 5 der Welt, muss man schon sagen. Aber irgendwie ist, wie man hier im Englischen sagt, it's an accident waiting to happen. Also irgendwie verbocken es die Engländer noch irgendwie. Und das ist gestern leider wieder passiert, aus Sicht der Engländer.
Ja, dieser Spielmodus, das Austragen von fast durchgehend nur Heimspielen, War natürlich für England, aber das setzt ja alles voraus, dass man natürlich auch als Gruppenerster so weit kommt, um diese weiteren Spiele dann ja auch austragen zu können. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Und das wäre bis auf das Endspiel zu gar keinem Heimspiel weitergekommen. Also das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, dass die UEFA gesagt hat, na Gott, hier Mutterland des Fußballs, beschieben euch mal die Heimspiele zu. Das, glaube ich, ist nicht unbedingt so der Fall gewesen oder der Hintergedanke. Jetzt hattest du mal eben gesagt, die Medien, die Presse geht da ziemlich hart mit der Nationalmannschaft um, mit den Three Lions, wie sie gerne genannt werden. Hast du so die Schlagzeilen noch im Kopf, die du heute schon gesehen hast? Kannst du die nochmal so ein bisschen wiederholen?
Ja, also ich muss dazu sagen, die Presse hat sich bei dieser EM relativ zurückgehalten. Also das kennt man, wenn ich an 96 noch denke, das war ja wirklich martialisch und auch 2010 war es noch ein bisschen heftiger, also es geht schon. Hier wird wirklich von Herzschmerz gesprochen, also weiß ich, Heartbreak, Penalty Shootout und also wirklich, dass die ganze Nation so ein bisschen mit gebrochenem Herzen heute rumläuft. Gareth Southgate war jetzt gerade bei der Pressekonferenz vor ein, zwei Stunden, hat er gesagt, es hat sich angefühlt, als hätte ihm einer den Magen rausgerissen. So hat er das Wort wörtlich gesagt. Also es geht eher darum, nicht, dass man irgendwie jetzt über den Gegner großartig spricht. Man hat gesagt, Italien hat super gespielt, zweiter Halbzeit, auch in der Verlängerung waren sie eigentlich einen Tick besser. Gesagt, okay, verdient gewonnen. Es geht jetzt momentan eher darum, dieser Herzschmerz und dass es jetzt doch wieder so gekommen ist, wie man es eigentlich nicht gehofft hatte. Das heißt, die Erinnerung wieder von 1990, von 96 und man kann ja eigentlich jedes große Ereignis so ein bisschen durchgehen, wo England immer irgendwie was verbockt hat. Ob das jetzt Island war 2016, 2014 waren sie sang- und klanglos in der Vorrunde raus. Und da war jetzt wirklich diese Hoffnung, dass man das alles überwindet und mit diesem Europameisterschaftstitel einfach mal diese ganzen Stereotypen ad acta legt. Und jetzt ist es doch wieder so gekommen, dass sie im Elfmeterschießen verloren haben. Und ja, das ist so ein bisschen Selbstzweifel, selbst mit dieser unglaublich talentierten Mannschaft, wirklich mit vielen Superstars auch, die Champions League gewonnen haben, in der Premier League gut spielen, dass es wieder nicht gereicht hat, ist so ein bisschen Selbstzweifel und ja, so einfach so ein bisschen das Herz ist gebrochen. So. Das ist so der Tenor in der Presse eigentlich. Also es ist relativ human. Es gab wirklich mal Zeiten, wo wirklich mit dem Kopf geschüttelt hast, was die geschrieben haben. Die Zeitungen, auch die bekannten Tabloids hier wie The Sun und Daily Mirror, die haben sich so ein bisschen zurückgehalten. Das war eigentlich relativ positiv.
Die Boulevardpresse ist bei euch in England ja deutlich auch zahlenmäßig weiter vertreten. Wir haben hier in Deutschland ja nur die Bild-Zeitung. Bei euch sind es 5, 6, die sich da dementsprechend natürlich auch gegenseitig überbieten müssen mit spektakulären Aussagen. Vielleicht zur Einordnung von den Hörern jetzt, die diese Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog hören. Wir sprechen am Montag, einen Tag nach dem Finale, sodass man die Aussagen wie heute PK, wer meint, der hat jetzt am Donnerstag, der Trainer 4 Tage später noch eine Pressekonferenz gegeben. Das hat alles am Montag stattgefunden, um das zeitlich richtig einzuordnen. Jetzt bist du bei 4 Spielen dabei gewesen im legendären Wembley Stadion. Bei äußeren Bedingungen, Corona-Situation, wo alle gesagt haben, wie kann man so viele Leute reinlassen? Über 60.000 bei den Spielen. In Deutschland, München waren es 14.000. Also da auch deutlich weniger und größere Abstände und sicherer. Und wie jetzt die ECDC, eine europäische Behörde, wohl festgestellt hat, gab es in München im Zusammenhang dieser Spiele, die dort stattgefunden haben, 14 Infektionen mit Corona. In England deutlich mehr. Schotten sind wohl 2.000, die sich dort aufgrund der Spiele angesteckt haben. Wie ist es bei dir gewesen, als du zum Spiel gefahren bist, im Stadion gewesen bist? Hattest du Angst, dich anzustecken?
Nee, Angst nicht. Also man muss ja dann doch die volle Impfung vorlegen oder den PCR-Test. Also ich bin zum Beispiel auch voll geimpft, habe meine 2 Impfungen schon bekommen. Das war ja relativ gut hier in Großbritannien. Das ging relativ schnell. Das schützt natürlich nicht komplett. Und ich vermute auch noch, dass jetzt vielleicht in den nächsten Tagen es dann rauskommt, dass aufgrund dieser Spiele und auch der Zuschauerzahl, dass es da doch zu Infektionen gekommen ist. Also ich persönlich muss schon sagen, dass es unverantwortlich war, vor allem, weil ja die offizielle Zuschauerzahl meines Erachtens überhaupt nicht stimmt. Also gegen Deutschland waren es, glaube ich, 40.000 und ich war im Stadion. Das waren nie im Leben nur 40.000. Also die inoffizielle Zuschauerzahl werden weitaus mehr gewesen sein. Und so war es auch gegen Dänemark und auch gestern. Ich glaube, gestern waren 67.000 offiziell und gegen Dänemark 60.000. Das Stadion war, ja, ich würde nicht sagen mehr oder weniger ausverkauft, aber es war sicherlich noch mehr gefüllt. Das ist erstmal das eine. Das heißt, sie haben da noch mehr reingelassen. Natürlich zum Vorteil von England. Und dann, wenn ich mich jetzt gestern erinnere, ich meine, es war natürlich, der Alkoholkonsum war natürlich Wahnsinn. Also was ich da auch gestern wieder für Leute gesehen habe, da kann ich ein ganzes Buch drüber schreiben, weil das wirklich, wenn man erst mal in Wimbledon war und dann Wembley, wenn man das mal vergleicht, das ist schon, also eine Drinking-Session, wie man hier sagt, das sucht seinesgleichen. Und was mich so ein bisschen gestört hat, war gestern nach dem Spiel, dass da gar keiner mehr drauf geachtet hat, ob irgendwie, also klar, während des Spiels auch nicht, wenn ein Tor fällt, klar, dann liegen die alle übereinander. Aber es war schon relativ chaotisch, gestern vom Stadion wieder wegzukommen. Also es hat dann doch 1-2 Stunden gedauert. Und in der U-Bahn, das war wirklich das erste Mal jetzt nach 1,5 Jahren, das war so eine, es gibt keine Pandemie mehr Situation, wo wirklich in der U-Bahn alles voll war. Du kamst nicht nach vorne, kamst nicht nach hinten, bist irgendwie zum Gleis gekommen. Aber da hat keiner mehr drauf geachtet. Da war auch relativ wenig Sicherheitspersonal. Also das war wirklich schon so ein Gefühl, okay, die Pandemie ist jetzt vorbei. Und da habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass wir jetzt, das wird ja in 3-4 Tagen mal ausgewertet, da wird es ja Fälle geben, wenn es welche gibt. Und da habe ich so das Gefühl, weil wie du sagst, gegen Schottland, da waren ja relativ, die Zuschauerzahl war ja relativ gering. Und jetzt gestern war es mehr oder weniger voll. Das kann gut sein, dass da noch was passiert. Und da muss man natürlich überlegen, dass dieses ganze Public Viewing stattgefunden hat, überall in England. In London natürlich mit der Einwohnerzahl nochmal ein größeres Problem. Ich habe das Gefühl, dass offiziell soll ja am 19. das hier alles geändert werden, dass sozusagen fast inoffiziell die Pandemie vorbei ist. Das muss man auch mal sehen, ob das so eine gute Idee ist. Aber irgendwie war die Pandemie seit gestern nicht mehr da. Und das kann natürlich sein, dass das nochmal umschlägt und dass es da noch Fälle gibt. Und da muss man natürlich noch überlegen, die ganzen lokalen Sportvereine, die ganzen lokalen Einrichtungen, die müssen alles einhalten. Und bei so einem EM-Finale findet die Pandemie irgendwie nicht mehr statt und jeder darf machen, was er will. Das ist auch nicht fair. Deswegen bin ich da schon kritisch, auch wenn ich jetzt im Stadion war. Ich bin halt riesen Fußballfan und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich hin. Aber mir ist schon bewusst, dass es natürlich ein Privileg ist, dass man gestern dabei war und es im Grunde genommen gar keine Regeln mehr gab, was diese Pandemie betrifft. Und das kann nochmal nach hinten losgehen. Das sehe ich schon so.
Ja, wenn man mal zusammenzählt, der Finaltag Wimbledon, aber auch die Tage vorher bei diesem Tennisturnier, 40.000 Menschen erlaubt auf der Anlage. Jetzt gestern offiziell 60.000 im Stadion in Wembley, sind alleine 100.000 Menschen bei diesen beiden Sportveranstaltungen. Plus ja das Fanvolk, was vor dem Stadion ja rumgehangen hat, sicherlich vielleicht noch gehofft hat, reinzukommen. Einige haben das ja auch geschafft, haben da irgendwelche Absperrungen überwinden können. Aber London war ja auch Anziehungspunkt von Fußballfans, die einfach hingefahren sind aus England, wissend, ich habe keine Karte, aber da gibt es einfach nur Spaß. Und wenn wir das Ding gewinnen, dann haben wir sowieso eine Riesenparty. Also eigentlich unverantwortlich das Ganze. Das bezieht sich aber nicht nur auf London, sondern auf diese ganze Europameisterschaft, diese Idee. Da möchte ich sagen, ich fand diese Ursprungsidee zur Zeit, die damals Michel Platini hatte und veröffentlicht hatte, gut. Ich fand, das war echt eine gute Idee zu sagen, Europa als Einheit, 60 Jahre UEFA, lass uns sowas machen. Das war damals, war nicht okay. Heutzutage völlig undenkbar. Das Thema Klimaerwärmung, Klimaschutz ist extrem angestiegen. Corona hat es völlig unmöglich gemacht, so ein Turnier auszutragen, meiner Meinung nach. Du, Daniel Bartholz, als Globetrotter, als Groundhopper, du hast schon viel, viel erlebt in deiner langen Stadion-Fan-Besuchskarriere. Würdest du es genauso sehen? Siehst du es anders?
Ja, ich sehe es im Endeffekt ähnlich. Also als es damals rauskam, war ich mir gar nicht so sicher, weil ich finde das immer besser, wenn es in einem Land oder vielleicht zwei maximal stattfindet, da kann man gut reisen, da ist immer eine riesen Partystimmung. So war es natürlich extrem. Ich meine, du hast London und dann hast du Baku, da kannst du halt nicht mal eben hinfahren. Das war dann schon irgendwie so ein bisschen fast schon wie eine separate Euro und das ist halt auch so ein Problem gewesen, dass es halt nicht gerecht verteilt war, ne? Wenn eine Mannschaft wie die Schweiz erst in Rom spielt, dann nach Baku muss oder Dänemark jetzt im Viertelfinale in Baku spielt und dann die 5,5 Stunden nach London fliegen muss zum Halbfinale, war natürlich nicht ganz fair. An sich fand ich die Idee als einmalige Sache auch nicht so schlecht, aber man muss dann die Austragungsorte schon so wählen, dass es relativ fair aufgeteilt ist. Also ganz klar meiner Meinung, Baku ist erstmal nicht Europa und das war viel zu weit raus. Also das ist dann, also St. Petersburg kann ich, wenn ich auf die Karte gucke, kann ich das so verstehen. Bukarest vielleicht auch noch, aber Baku da ganz raus und dann müssen Mannschaften dann nach London fliegen. Also das ist dann schon Brett. Und deswegen jetzt mit der Pandemie sowieso. Also wenn diese Europameisterschaft abgesagt worden wäre, hätte ich mich jetzt nicht beschwert. Dann hätte ich nicht gesagt, ach, was machen die da? Vielleicht hätte man einfach sagen müssen, okay, diese paneuropäische Europameisterschaft in Zeiten der Pandemie, das geht einfach nicht. Da wurde schon so viel abgesagt. Wimbledon hat zum Beispiel gar nicht stattgefunden letztes Jahr. Olympische Spiele jetzt komplett ohne Zuschauer. Da hätte man vielleicht sagen müssen, wir lassen es ganz und machen einfach die nächste EM mit 2024. Da hätte ich mich überhaupt nicht aufgeregt. Das wäre vielleicht sogar die richtige Entscheidung gewesen. Aber natürlich, wie wir alle wissen, ist das Finanzielle bei der UEFA absolute Priorität und deswegen war das gar kein Thema. Wie gesagt, die Idee an sich, um das einmalig zu machen, das war ja das Jubiläum der UEFA, hätte ich gesagt, okay, Bei den Standorten, ja, war ich nicht so einverstanden, im Speziellen mit Baku. Und deswegen muss man im Endeffekt sagen, ich glaube, viele Fans werden diese Europameisterschaft nicht im positiven Erinnerung behalten. Es waren einige tolle Spiele dabei, aber ich habe es zum Beispiel auch, zum Beispiel bei dem Deutschland-England-Spiel, das war mit die beste Stimmung, die ich erlebt habe. Natürlich alles gegen Deutschland, es war einfach laut und fanatisch. Ich fand es trotzdem faszinierend, wie diese 40.000, 50.000 Stimmung gemacht haben von 100.000. Ich habe mich nur überlegt, wenn das Stadion voll gewesen wäre mit 90.000, es wäre keine Pandemie gewesen und auch viele andere Spiele, auch Deutschland-Frankreich zum Beispiel, wenn es ausverkauft gewesen wäre, oder Deutschland-Portugal, das wäre einfach schöner gewesen. Also deswegen, im Endeffekt, glaube ich, werden viele Fans diese Europameisterschaft nicht unbedingt im Positiven in Erinnerung behalten. Und ja, jetzt ist es so gekommen. Mal gucken, was jetzt die Auswertung nachher ergibt. Gerade was jetzt in London angeht, wie du sagst, es war nachher die Abstandsregeln und viele andere Regeln wurden nicht mehr eingehalten. Public Viewing, das wurde alles außer Kraft gesetzt. Ob das so richtig war, weiß ich nicht. Und dann kommt die UEFA da hinzu, wo es halt nur um Geld geht. Ne? Da sind viele Themen, die, wie ich finde, von der UEFA komplett falsch behandelt wurden. Aber ja, es ist UEFA, FIFA und auch die ganzen verschiedenen Verbände, da ist halt so viel Druck. Die haben natürlich auch viele Verluste gemacht und die mussten diese Verluste irgendwie reinholen. Deswegen war es nie eine Frage, diese EM nicht stattfinden zu lassen. Vielleicht aber, um das abzuschließen, wäre es vielleicht besser gewesen, das ganze Ding gar nicht stattfinden zu lassen.
Es ist ja interessant. Alle Welt, jeder sagt, es ist ein reines Geschäftsmodell. Das wird nur veranstaltet, damit die UEFA Geld verdient. Man kann UEFA auch durch FIFA ersetzen, die nach Katar geht, dasselbe macht. Wieso hat deiner Meinung nach denn niemand, ich sage jetzt mal, den Arsch in der Hose zu sagen, Freunde, mit uns nicht. Wir sind hier nicht Mittel zum Zweck. Wir lassen uns nicht vergewaltigen, damit ihr, Fußballfachverbände, UEFA, FIFA, die Einnahmen generieren können. Wir machen das Spielchen nicht mit. Das heißt, wir Verbände nehmen nicht teil. Wir Spieler nehmen nicht teil. Wir Fans kommen nicht zum Stadion. Macht euren Scheiß alleine. Wir lassen uns dafür nicht vergewaltigen. Warum geht niemand diesen Schritt? Warum sind denn doch immer alle mit dabei, obwohl sie alle meckern?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Du hast natürlich recht. Ich sage, sie hätten es nicht stattfinden lassen sollen, aber ich war im Stadion. Also erstmal natürlich diese Verbände, ohne jetzt irgendwelche Verbände namentlich zu nennen oder denen zu nahe zu treten, aber die sind natürlich Teil des Spiels. Die machen natürlich auch Profit damit. Und es kann mir keiner erzählen, dass die englische FA keine kapitalistische Vereinigung oder Verband ist, wo es um Geld geht. Ne? Also die FA und auch die Premier League, wenn man an die Kartenpreise guckt und so weiter und so fort. Also da geht es auch um Geld in diesem Teil des Spiels. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, wenn jetzt der DFB sagen würde, wir fahren nicht zur EM, da würde ich sagen, naja, oder beziehungsweise ich würde sagen, es ist unwahrscheinlich, dass ein Verband macht, weil sie Teil des Systems sind, ne? Teil des Systems der Geldmacherei. Was die Fanseite angeht, bei mir ist das, geht's so wie vielen Fans auch. Natürlich stört einem, was die FIFA und was die UEFA macht. Und man muss sich natürlich bei Katar auch nochmal ganz extrem fragen, ob man da den Fernseher einschaltet oder nicht. Aber natürlich lässt man sich von diesen Verbänden auch diese Fußballleidenschaft nicht kaputt machen. Ne? Also ich kenne viele Leute in meinem Freundeskreis, die überhaupt keine EM geguckt haben, die gesagt haben, wir gucken uns Nationalmannschaft nicht mehr an, den Nationalismus in diesen Turnieren gefällt uns nicht, die Geldmacherei gefällt uns nicht, alles andere, was da jetzt ein Problem war, auch während dieser EM. Und ja, die haben einfach nicht geguckt. Also da kenne ich einige in meinem Freundeskreis. Bei mir ist es halt so, ich bin mit diesen Turnieren aufgewachsen. Ich habe die damals mit 6 Jahren, 1990, mit meinem Vater geguckt. Und das ist für mich immer, wenn es stattfindet, alle 2 Jahre, ich gucke mir das an. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich habe vielleicht bis auf 5, 6 Spiele, wo ich beruflich nicht konnte, alle Spiele gesehen. Ich habe selbst Nordmazedonien gegen Ukraine habe ich mir angeguckt. Und das ist einfach die Leidenschaft für dieses Turnier. Das habe ich irgendwie als Kind immer schon mitgenommen. Und ich lasse mir das natürlich auch ungern kaputt machen von diesen Verbänden und von diesen Associations und alles. Ich weiß, dass es eine Geldmacherei ist und ich weiß, dass man da auch ein bisschen mehr aufstehen müsste und sich dagegen wehren sollte, aber man sieht es ja, wenn dann eine Mannschaft, wie zum Beispiel England jetzt mal weiterkommt, die Euphorie ist ungebremst und dann ist alles andere eigentlich egal. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich bin halt in der Situation, wie viele Fans, irgendwie guckt man es dann doch, weil man, wie gesagt, man kennt es von Kindheit auf, das zu gucken. Und es fällt einem doch schwer, da nicht einzuschalten. Und es geht ja vielen so. Ich meine, die Presse war da und jetzt beim Englandspiel waren, glaube ich, 30 Millionen Engländer, die das Spiel geguckt haben. Also man kann es irgendwie nicht verhindern. Und das ist natürlich auch Teil des Problems, weil die UEFA und FIFA weiß, okay, da werden sich Leute aufregen. Aber am Ende des Tages guckt dann doch jeder. Und sicherlich ist man da als Fan vielleicht auch irgendwo Teil des Problems, muss man natürlich auch einsehen.
Vielleicht liegt es auch einfach an der Sportart Fußball. Das ist wahrscheinlich die Sportart, die weltweit am meisten begeistert. Ich will da jetzt nicht Basketball, Baseball da abziehen. Die haben sicherlich auch Millionen, hunderte Millionen von interessierten Fans. USA, Asien, da ist es ja ganz, ganz stark. Und wir wollen ja auch nicht UEFA und FIFA anklagen, denn aktuell, zumindest gestern, also Sonntag, CONMEBOL, die Südamerika-Meisterschaft zu Ende gegangen, verlegt worden, weil Kolumbien Unruhe, weil Argentinien sagt, wir haben Corona, wir machen es nicht als Ausrichter. Und Brasilien hat als Land gesagt, ja, kommt doch zu uns, wir sind eh schon komplett am Ende. Dann könnt ihr auch noch kommen bei uns spielen. Und es läuft ganz frisch der Gold Cup. Das ist CONCACAF, das ist Nordamerika, Mittelamerika und Karibik. Die spielen auch ihre Turniere vergleichbar mit der EM, haben auch eine Gewertigkeit. Also es ist nicht nur die UEFA, sondern man kann jeden Kontinentalverband da sicherlich anklagen und sagen, macht ihr das im Moment richtig? Und auch dort wird es Zuschauer geben, die da ganz interessiert hinschauen. Wenn du jetzt London nochmal siehst, mit allem deinen Eindrücken, die du jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig verarbeitet hast, bei diesen insgesamt 4 Spielen, die du gesehen hast, einmal die deutsche Mannschaft, sicherlich dann ja auch mit deutschem Herzblut-Fan dabei gewesen. Vielleicht nicht unbedingt so, dass der Nachbar aus England das merkte, sondern dass du da ziemlich versuchst, das neutral zu bleiben. Ja, ist doch eine Frage. Bist du da neutral geblieben oder hast du denn doch mal bei einer schlechten Aktion auf Deutsch geflucht, wo der Nachbar gesagt hat, was bist du denn für ein?
Ja, also ich muss dazu sagen, was deutsche Nationalmannschaft angeht, ich bin da relativ gesättigt. Ich bin da jetzt kein gemäßigt. Ich bin da jetzt kein Hardcore-Fan. Da gibt's ja, was ich, Leute, die im Fanclub Nationalmannschaft sind, den es damals noch gab, oder andere Fanclubs. Deutschland ist Teil eines Turniers, aber wie ich vorhin gesagt habe, ich gucke mir auch komplett jetzt weiß ich Ukraine, Nordmazedonien an. Also mir geht's einfach um das Turnier an sich auch und um die Kindheitserinnerung auch so ein bisschen. Wie gesagt, 1990 war so mein erstes Turnier, 92, ich kann mich noch gut dran erinnern, das alles geguckt zu haben. Und darum geht's. Natürlich, wenn man in England lebt, und ich nehme das so ein bisschen mit Humor, aber natürlich auch die Geschichte, dass England so oft gegen Deutschland verloren hat, nimmt man natürlich so ein bisschen auf die Schippe und ja, man provoziert natürlich so ein bisschen im Humoristischen, weil die Engländer das natürlich auch machen. Und ich bin tatsächlich bei dem Deutschland-England-Spiel, ich war jetzt bei allen 3 Spielen im Hardcore-England-Block und hatte jetzt bei dem Deutschland-Spiel ein Deutschland-Trikot an. Einmal mal zu gucken, wie das so ausgeht. Da waren aber auch 2, 3 andere noch im Block, die ein Deutschland-Trikot anhatten. Und da war ja so ein kleiner, so ich glaube 2000 Deutsche waren auch da. Und es war ganz lustig. Also die haben natürlich so ein bisschen respektvoll rübergeguckt. Und es war natürlich, wie gesagt, es knisterte so ein bisschen die Stimmung. Das Witzige war, als das 2-0 gefallen ist für England, war da so die Ekstase, dass mir ein englischer Fan umarmt hat, in der Annahme, ich wäre auch ein England-Fan gewesen, der hat das Trikot gar nicht mehr gesehen. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen gemäßigt verhalten, aber da war nachher so eine Ekstase, die haben das gar nicht mehr mitbekommen. Also ob ich jetzt da ein England-Trikot angehabt hätte, ein deutsches Trikot oder irgendwas anderes, die war nachher so volltrunken von Euphorie, das hat man gar nicht mehr gemerkt. Aber es war schon irgendwo fair. Man muss sagen, die Atmosphäre war fanatisch und die wollten unbedingt dieses Spiel gerade gegen Deutschland gewinnen. Aber das muss man denen auch lassen. Also die haben, wie gesagt, jetzt ewig gewartet, um ein K.O.-Spiel gegen Deutschland zu gewinnen. Und ja, die Stimmung war einzigartig. Sie war natürlich ein bisschen aggressiv, ein bisschen fanatisch. Aber ich habe jetzt niemanden gesehen, der gewalttätig geworden ist. Und es waren auch jetzt keine Weltkriegsgesänge mehr, was ja auch nicht unbedingt sein muss, dass man immer diese Weltkriegsgeschichten auf dem Fußballplatz holt. Ich finde, das hat nichts damit zu tun und das gehört da auch nicht hin. Das heißt, von den Fans her war es relativ fair. Nationalhymne, klar, muss man nochmal diskutieren, macht man das oder macht man es nicht. Ich sage, man macht es nicht. Aber man muss natürlich sehen, sie waren jetzt so fanatisch und wollten so unbedingt gewinnen und wollten so unbedingt auch mal ein großes Turnier gewinnen. Die Stimmung war wirklich einzigartig. Also das habe ich in der Form in Europa auch so noch nicht erlebt, so die einen oder anderen Derbys vielleicht. Aber als die beiden Tore gefallen sind gegen Deutschland, wie gesagt, es waren offiziell 40.000. Das hat sich angefühlt, als wären da 150.000 gewesen. Und das war halt, dieses Turnier war deren Moment und im Endeffekt dann auch ohne Happy End. Aber klar, also da war ein gutes Stück Fanatismus dabei bei diesem Turnier für die Engländer, ganz klar.
Ja, umso mehr kann man nachvollziehen, dass die englischen Fans heute total niedergeschlagen sind. Alles hatte sich ja fokussiert, wir schaffen das, wir können das. Wahrscheinlich haben die Medien, die Öffentlichkeit ja auch gesagt, klar, wir packen das. Und dann kriegst du diesen ja, Schuss, der nicht reingeht, die Entscheidung steht. Und am Fernsehschirm hier in Deutschland hat man auch so das Gefühl, Das ist ja jetzt die Entscheidung, der ist halt gerade gehalten worden. Das hat man so schnell gar nicht reagieren können, weil normalerweise bei einem Elfmeterschießen ja irgendwas passiert. Irgendeiner hat ja gewonnen und irgendeiner schreit ja dann ganz laut. Aber diese maximal offensichtlich nur 7.000 italienischen Fans hat man kaum hören können. Stattdessen war da eine kuriose Stimmung, die man kaum greifen konnte, wo man wirklich merkte, da ist jetzt gerade ein Fußballvolk, wenn ich das übertrieben sagen darf, zerstört am Boden und sagt, das gibt's nicht. Wir haben schon wieder nicht gewonnen und wieder Elfmeterschießen. Ja, man möchte es nicht erleben, das muss man schon sagen. Ne? Das ist schon ziemlich hart. Ich habe bei mir auf... Bitte.
Ja, ich wollte schon sagen, das ist natürlich... erstmal muss man natürlich sagen, dass so wie dieses Turnier gelaufen ist, auch gerade diese Geschichte mit Dänemark, ich glaube, jeder war irgendwie für Dänemark bei diesem Turnier. Also das war so, ich fand das toll, wie die Schweiz sich zurückgekämpft hat gegen Frankreich, das fand ich super sympathisch. Und natürlich, für mich ist die Geschichte des Turniers Christian Eriksen und Dänemark, wie diese Mannschaft da wieder hochgekommen ist und diese Energie gebündelt hat, um ins Halbfinale zu kommen und dann auch noch eine Verlängerung in Wembley geschafft zu haben. Also ganz Europa war eigentlich gestern für Italien, würde ich fast sagen. Natürlich gibt es auch viele, es gibt auch einige englische Fans und England-Fans in Deutschland und auch in Europa, aber ich glaube, gestern war so die Mehrheit der Fans dann doch für Italien. Und wenn man jetzt aber mal zurückblickt und bei dem ganzen Fanatismus der Engländer und wie wir vorhin gesagt haben, dieses Sportsmanship, das gibt's vielleicht bei den Clubs so ein bisschen, aber diese ganzen Hardcore und diese Die-Hard-England-Fans, da gibt's Fairplay nichts. Da geht's darum, endlich mal ein Turnier zu gewinnen. Und wenn man mal zurückguckt, also die englischen Fans, die müssen schon einiges erleiden. Also seit 1966 nichts geholt, das erste Finale jetzt seit 55 Jahren. Was viele ja auch gar nicht wissen oder gar nicht so auf dem Schirm haben, dass England noch nie die Europameisterschaft gewonnen hat. Das glaubt man ja gar nicht. Also Griechenland hat schon gewonnen, Dänemark schon. Und England wartet immer noch auf einen EM-Titel, das große England in Anführungsstrichen. Also da muss man schon ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen als England-Fan, glaube ich. Also das darf man nicht verkennen.
Der Fluch von Wembley, das ist vielleicht schon sowas, was jetzt in den Schlagzeilen dann wieder kommen wird. Wenn du, Daniel Barthold, jetzt so das finale Urteil über diese Europameisterschaft aussprechen würdest, wie fiel denn das aus?
Ja, ich würde erstmal sagen, es war erstmal anders. Ich fand es generell, da kann keiner was für, aber es war halt wirklich schade, dass es gab große Spiele, es gab diese deutsche Todesgruppe mit drei tollen Mannschaften. Ungarn hat sich super verkauft, auf dem Platz, neben Platz nicht so ganz, das wissen wir ja auch. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn es volle Stadien gegeben wäre. Und da hätte ich, wie gesagt, dieses Turnier vielleicht nochmal verlegt oder ja, hätte man verschoben und gesagt, pass auf, dann machen wir 2024 diese paneuropäische und dann 2028 EM in Deutschland, keine Ahnung. Es war irgendwie doch wieder Leidenschaft dabei, es waren tolle Spiele dabei, so wie es immer ist bei diesen großen Turnieren. Das ist dann halt dieser eine Monat, wo so ein bisschen die Sportwelt auch so den Atem anhält, zumindest in Europa. Viel geguckt, viel Spannung gewesen, aber es war doch anders und es bleibt dann doch der Beigeschmack irgendwie, ne? Dass man andere Bereiche der Gesellschaft müssen halt irgendwelche Dinge einhalten. Es gibt Regularien, es gibt Regeln, es gibt Abstandsregeln. Das war dann irgendwie hier wieder ausgesetzt, gerade hier in London. Also es war zumindest nicht fair für Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, das weiß ich auch. Es gibt ja auch unglaublich viele Leute hier, die wirtschaftlich leiden und da waren ganz, ganz schwierige 14, 15 Monate, gar keine Frage. Also der Beigeschmack bleibt. Es gab ja noch zwei, drei andere Nebenkriegsschauplätze jetzt bei diesem Turnier, so ein paar andere Sachen. Aber mit dem Beigeschmack sage ich auch, es gab wieder tolle Geschichten, wie zum Beispiel jetzt, wie ich gesagt habe, Dänemark. Man darf ja auch nicht vergessen, Italien war 2018 nicht qualifiziert. Das heißt, sie haben sich vor drei Jahren nicht für die WM qualifiziert und sind jetzt Europameister. Das ist auch eine tolle Geschichte. Also es gibt immer wieder neue Sachen, Spieler, die sich weiterentwickelt haben, Mannschaften, die sich weiterentwickelt haben. Und also auf dem Platz fand ich immer noch ein gutes Turnier, ein schönes Turnier. Die leeren Ränge und alles, was so drumherum gelaufen ist, ist ein bisschen schwierig. Aber in dieser Pandemie ist auch nicht viel leicht. Also es gibt viele schwierige Dinge, viel Frustration auch und viel Ungerechtigkeiten, ganz klar. Und das Halbfinale, das Finale war jetzt in London. Der Regierung habe ich von vornherein jetzt nicht unbedingt zugetraut, dass sie das so ein bisschen gebacken kriegen, dass es einigermaßen funktioniert. Man muss auch überlegen, der Alkoholkonsum in diesem Land ist ein Problem, gerade wenn es große Spiele gibt. Ich habe, als ich in Wembley gestern ankam, das war 45 Minuten vor Anpfiff, da haben Leute auf Bänken gelegen, die konnten sich nicht mehr bewegen. Also die haben das Spiel sicherlich nicht mehr mitbekommen. Und dann kannst du natürlich nicht mit 3-4 Promille erwarten, dass du irgendwie die Regularien und Abstandsregeln dieser Pandemie einhältst. Deswegen bleibt der Beigeschmack, aber auf dem Platz, so wie alle anderen Turniere, die schreiben ihre eigenen Geschichten und die werde ich auch immer in Erinnerung bleiben. Also auch die, jetzt sagen wir mal, ein negatives Erlebnis wie Deutschland, England, die Stimmung war einzigartig. Wie gesagt, das Frankreich-Schweiz-Spiel war toll. Viele gute Vorrundenspiele gehabt. Und ich fand, die Qualität war gut. Also die Spiele waren gut, die Schiedsrichterleistungen waren gut, muss man auch sagen. Jetzt nehmen wir mal diese Sterling-Entscheidung mal weg. Aber ich glaube, die Schiedsrichter waren ziemlich gut in diesem einen Monat des Turniers. Und ja, also viel Ups and Downs, viel Höhepunkte, viel Negatives und sicherlich ein bisschen anderes Turnier. Ich hoffe, dass wir in 3 Jahren in Deutschland eine komplett andere Situation haben und wir über sowas wie Pandemie in der Form nicht mehr sprechen müssen.
Und auch sportlich eine andere Situation haben, dass wir uns überhaupt 2024 mal wieder Richtung EM-Titel bewegen können. Aber da habe ich auch durchaus meine Bedenken. Daniel Barthold, vielen, vielen Dank, dass wir mit dir mal wieder sprechen konnten aus London mit einer überragenden Telefonverbindung. Das ist unglaublich, wie glasklar das ist. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und ich bin mir sicher, wir hören uns sicherlich nochmal in Bosses Bundesliga-Blog, wenn ich wieder unseren Auslandskorrespondenten in London brauche, wenn irgendwas da drüben auf der Insel passiert oder unsere Mannschaften dort im Einsatz sind, Europapokal oder was auch immer. Dankeschön, Daniel Barthold.
Ja, vielen Dank. Immer wieder gerne. Schöne Grüße nach Deutschland.
Vielen Dank, Daniel Barthold, dass wir da über deine Eindrücke sprechen konnten. Ich bin immer wieder begeistert. Fantastische Leitung nach London. Aber wenn du hier im Nachbarort jemanden auf dem Handy anrufst, dann kommt ein Gerausche zustande. Nicht schön, aber heute hatten wir eine richtig, richtig gute Qualität. Vielleicht verfolgt ihr ja auf den sozialen Medien auch da meinen Auftritt, mein Engagement. Da gibt es ja die Seite oder die Serie Erinnerungen, On-Air-Erinnerungen. Und die will ich mal eben nochmal reinschieben, eine Erinnerung, die ich habe, denn ich habe auf der Klassenfahrt, Studienfahrt, Schuljahrgangsfahrt, wie man es nennen will, mit dem Abi-Jahrgang auch London besucht und bin dort beim Länderspiel gewesen, England-DDR. Und da wisst ihr schon, wie lange das her ist. Jemand 80er Jahre war das. Und bin natürlich auch in den Hardcore-England-Block gegangen, neutral gekleidet. Aber mich natürlich, ja, wie es üblich ist, wenn du Fußball verfolgst, entsprechend reagiert. Hab die Nationalhymne der Engländer nicht mitgesungen. Da schauten mich da die Kollegen schon an, die daneben standen und sagen, was ist mit ihm? Taubstumm, kann er nicht singen. Und hab dann während der 90 Minuten immer so, oh Mann, den muss er doch machen. Und solche Reaktionen gehabt, wo die dann auch merken, also ein Engländer ist er nicht, kommt er von der DDR. Es ist ruhig geblieben, es war ein interessanter Abend, die Eindrücke habe ich immer noch so ein bisschen auf der Festplatte. Die DDR gewann übrigens 1-0 in England, auch das sicherlich eine sehr, sehr große Überraschung. Aber das war noch 80er Jahre und schöne Erinnerungen. Die alten Türme von Wembley standen dann noch, wo du über die Brücke zum Stadion gegangen bist. Eintrittskarte müsste ich jetzt auch noch irgendwo haben. Sehr schön, ja, vielleicht mal eben so reingeschoben in dieses Gespräch mit Daniel Barthold. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht habt ihr Bock, den Kontakt mit mir mal aufzunehmen über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Geht auch über meine Homepage ralfbosse.de, da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Ausfüllen und abschicken, dann melde ich mich gerne bei euch. Und über diese Wege könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne mal kritiklos werden an Bosses Bundesliga-Blog. Wie gefällt euch das oder was kann noch besser werden? Bin ja immer gerne dabei zu lernen und eben noch ein bisschen besser zu werden. Was kann ich euch sonst noch sagen? Falls ihr das erste Mal reingehört habt, den Bosses Bundesliga-Blog, freut mich das. Dann abonniert doch vielleicht die Ausgaben, dann verpasst ihr keine. Jeden Donnerstag soll es eine Ausgabe geben. Ich bin so ein bisschen in diesen Wortspall, soll es und vermutlich und so weiter, weil, das habt ihr vielleicht mitbekommen, beruflich hat sich bei mir einiges geändert. Die Sportradio Deutschland ist neu dazugekommen. Das ist für mich beruflich sehr, sehr intensiv geworden. Das muss ich wirklich sagen. 7 Tage die Woche bin ich da eigentlich fast durchgehend im Einsatz, in irgendeiner Form, im Live-Center oder als Nachrichtenredakteur. Und die freie Zeit, einen Podcast zu produzieren und mich in diesem sozialen Bereich da, die sozialen Medien da weiter zu pflegen, das merke ich, ist schon deutlich weniger geworden, aber ich bin bemüht, da jeden Donnerstag eine neue Ausgabe zu liefern von Bosses Bundesliga-Blog. Aber vielleicht habt ihr auch eine Rückmeldung an mich und sagt, nee, Ralf, lass mal, muss nicht jede Woche, ich schaffe sowieso nicht jede Woche zu hören, mach mal alle 2 Wochen, 3 Wochen, einmal im Monat oder was auch immer. Dann würde mir das auch helfen, denn wichtig ist, dass ihr es hört. Ich höre es ja bei der Aufnahme, ich muss es dann nicht nochmal. Also wenn ihr da so ein bisschen mir helfen könntet, welchen Rhythmus ihr vielleicht da ganz gerne hättet. Das würde mich freuen. Das war's dann für heute. Dann sage ich schönen Dank fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende. Doch, kann man schon wünschen, ne? Ich glaube, eure Mannschaften sind auch schon wieder im Testspielbetrieb. Vielleicht spielen eure Jungs am Wochenende dann. Viel Erfolg dafür. Dankeschön, alles Gute. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.